Ja, vielen Dank für die Einladung. Der Vortrag heißt ja Einführung in die kritische Theorie. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Unterfangen, weil es gibt nicht die kritische Theorie in irgendeinem abgeschlossenen Sinne, den man jetzt hier in der Knappheit vortragen könnte, sondern das ist ein recht umfangreiches Gefüge von Gedanken, die in Zusammenhängen stehen, von Leuten, die Sachen ausgearbeitet haben über einen Zeitraum von, selbst für die klassische kritische Theorie, 20, 30 Jahre hinweg. Weshalb das, was wir hier tun, sicher nur punktuellen Charakter haben kann. Wir wollen einen Einblick geben, ein paar Grundlagen aufzeigen. Ich denke, wir werden so eine gute Stunde sprechen und gerne danach noch in Diskussion mit euch dazu treten. Und wir haben das Ganze so grob in vier Teile aufgeteilt. Zunächst wird Paul eine historische Einleitung geben, wo im Grunde die Entstehungsgeschichte des Frankfurter Instituts und der kritischen Theorie aufgemacht wird. Anschließend wollen wir, und das wird vielleicht der ein bisschen trockenere Part des Vortrags sein, ein paar theoretische Grundlagen der kritischen Theorie ausführen, weil für das weitere Verständnis, das, wie wir denken, doch notwendig ist. Da wird es sich um das Verhältnis von klassischer und kritischer Theorie drehen, also was dieser Begriff eigentlich meinen soll, und im Anschluss um die beiden wahrscheinlich wichtigsten Denker, die die kritische Theorie geprägt haben, nämlich Marx und Freud. Und im Anschluss an diesen Teil wollen wir dann auch ein bisschen näher an das hiesige Setting zurückkommen und auf ein paar Aspekte der kritischen Theorie eingehen, die dann auch im Kontext mit 68 und der 68er Bewegung stehen. Und zum Abschluss dann wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben, was denn danach mit der kritischen Theorie passiert ist oder welche Rolle sie auch in diesen Zeiten noch spielt. Soweit vielleicht als kleiner Überblick, und dann würde ich jetzt zur Einleitung übergeben.
Genau, vielleicht noch kurz zu uns, weil es ja auch interessant ist, was befähigt uns eigentlich hier zu sitzen und nicht im Publikum. Also wir haben jetzt keine besonderen Vorkenntnisse oder Ähnliches, was auch ein bisschen das relativieren sollte, dass diese Theorie unglaublich unverständlich ist und man Philosophie studiert haben muss, um irgendwas zu kapieren. Dem ist nicht so, und ich glaube, man kann es auch im Vortrag so ein bisschen dann nachvollziehen. Die Texte haben einen gewissen marxistischen Duktus, da muss man sich reinarbeiten, aber auch als Laien kann man irgendwie reinkommen und dann einen Vortrag erarbeiten daraus. So, wenn wir jetzt anfangen... Ich kann es auch anmachen. Hallo, hallo?
Oh, das wollte ich nicht.
So, jetzt ist es vielleicht ganz laut, oder? Nee, geht. Ist okay hinten?
Ja.
Okay. Also, wenn wir uns anfangs anschauen, in welchem geschichtlichen Rahmen bewegen wir uns, wenn wir uns mit der kritischen Theorie der Gesellschaft auseinandersetzen? In welcher Situation entstehen überhaupt diese Gedanken, wo ich später referieren werde? Man befindet sich 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges, was bei vielen, die später, also vielen Theoretikern, die später in der kritischen Theorie, für die kritische Theorie wichtig ist, so eine traumatische Erfahrung war. Also der Erste Weltkrieg mit 17 Millionen Toten war sozusagen ein Schock einfach für die Leute, die auch teilweise selbst involviert waren, als Soldaten oder als Sanitäter. Als Vergleich vielleicht, die letzte große Katastrophe in Europa, der 30-jährige Krieg, hatte nur 6 Millionen Tote, um mal diesen unglaublichen Ausmaß der Zerstörung kenntlich zu machen. Mit dem Ersten Weltkrieg kommt der Zusammenbruch der internationalen Arbeiterbewegung hinzu. Es war immer die Hoffnung, dass die sozialdemokratische oder sozialistische Arbeiterbewegung solch einen Krieg verhindern wird, indem alle Arbeiter in Europa in den Generalstreik treten. Und genau das ist eben nicht passiert. Es gab eben eine Burgfriedenspolitik, nannte man das in Deutschland, also dass sich die einzelnen nationalen sozialdemokratischen Parteien eben mit der Führung ihrer Länder solidarisiert hat und den Krieg bis auf Italien, glaube ich, befürwortet hat. Das hat auch zur Folge gehabt, dass die internationale Arbeiterbewegung eine massive Spaltungslinie durch sie ging. In einerseits die Leute, die diesen nationalistischen Pro-Kriegskurs unterstützt haben und auf der anderen Seite den Kriegsgegnern, was sich später dann als Spaltung in die Sozialdemokratie auf der einen Seite, wie auch auf die kommunistische Parteien, die dann entstanden sind, auf der anderen Seite. Und gleichzeitig mit dieser Spaltung der Arbeiterbewegung kommt eine ganz neue Bewegung auf, aus Leuten, die aus dem Krieg zurückkehren, traumatisiert sind, aber auch durch diese enorme Gewalt geprägt sind, was dann in Italien unter dem Begriff des Faschismus bewegungsförmig erstmal auftritt. Und diese neue Bewegung, was eine reaktionäre Massenbewegung ist, was man vorher so nett kannte, die wird schnell sehr groß, so dass 1922 in Italien schon der Marsch auf Rom von Mussolini stattfindet, was so eine groß angelegte Putschaktion der Faschisten in Italien ist, wo dann auch zur Machtübernahme der Faschisten in Italien führt. Und in allen europäischen Ländern bilden sich um diese Zeit eben enorm starke faschistische Bewegungen, die eben auch Teile der Arbeiterschaft umfassen, was später für die Theoriebildung sehr wichtig ist. Und man hatte immer im linken Lager so den Eindruck, es geht nur aufwärts und die Weltrevolution steht kurz vor der Tür, spätestens nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, dann müsste es doch irgendwie in Europa diese Revolution endlich geben. Und diese Revolutionshoffnung, die wird völlig enttäuscht. Der Linken. Die ganzen revolutionären Aufstände, das heißt in Italien oder in Deutschland, die scheitern eigentlich. Dort, wo Revolution gemacht wird, ist ein Land, wo die Marxisten gesagt haben, da kann es eigentlich gar keine Revolution geben, weil es ein Agrarbauernland ist, in Russland. Da gewinnen die Revolutionäre. Was so diese ganze marxistische Theorie so ein bisschen aus den Fugen wirft oder die Theoretiker zum Nachdenken anregt. Im Mai 1923 hat man dann ein Treffen, was als marxistische Arbeitswoche gelabelt wird, wo sich verschiedene Theoretiker und Theoretikerinnen treffen, um ein paar Namen zu nennen, Hedda und Karl Korsch. Karl Korsch, Autor von Marxismus und Philosophie, eine wichtige Schrift des nachher als westlichen Marxismus gelabelten Strömung. Dann Georg Lukács, der mit Geschichte und Klassenbewusstsein auch für die Erneuerung des Marxismus ein wichtiges Werk vorgelegt hat zu der Zeit. Friedrich Pollock, Ökonom, Christian Richard Zorge. Richard Zorge wird später Spion für die Sowjetunion, wird Stalin dann das genaue Datum des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion durchgeben. Stalin hört noch nicht auf ihn. Käthe und Felix Weil, Felix Weil selber Millionärserbe. Und Karl August Wittvogel wäre noch ein Name, der Asien-Experte ist und später auch sehr viel zu Asien publiziert. Bei diesem Treffen geht es vor allem um einen Punkt, ist die Diskussion der kapitalistischen Krise, so ein Dauerbrenner bei Marxisten. Andererseits geht es aber auch um Methodik und Organisation einer explizit marxistischen Forschung. Und diese Diskussion über Methodik und Organisation von Forschung, die ist wichtig für diese Idee, dass man ein eigenes Institut in Deutschland bräuchte, was sich mit diesen Fehlern des Marxismus beschäftigen kann. Und es kommt dann, oder man kann sagen, dieses Treffen 1923 ist sozusagen das Gründungstreffen des späteren Instituts für Sozialforschung. Und eben dieser Millionärserbe Felix Weil finanziert dann das 1924 in Frankfurt eröffnete Institut für Sozialforschung. Und dieses Institut ist eben das erste marxistische Institut, was es in Deutschland überhaupt gibt. Es ist durch diese Finanzierung, durch diesen Millionärs eben unabhängig. Also es ist nicht auf staatliche Gelder angewiesen. Gleichzeitig ist es aber auch angeschlossen an die Sozial- und Wirtschaftstrakt der Universität in Frankfurt. Erstens sind die Forschungen in dem Institut relativ konventionell. Man beschäftigt sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, mit den marxistischen Klassikerschriften, versucht die herauszugeben in einer, also in einer einheitlichen Ausgabe. Bis 1931, dann ein junger Philosophieprofessor, überraschend Direktor dieses Instituts wird. Und zwar Max Horkheimer. Und er hat jetzt ganz ehrgeizig, will er so einen ganz neuen Forschungsansatz etablieren. Und zwar strebt er an, dass es eine Zusammenarbeit der Soziologie, damals eine ganz brandneue Wissenschaft, der Nationalökonomie, was heute so die VWL wäre, Geschichtswissenschaften, der Psychologie, auch eine eher junge Wissenschaft zu der Zeit, geben soll und die kombiniert arbeiten sollen, angeleitet durch philosophische Reflexion. Und insbesondere die Sozialphilosophie, auch das Fachgebiet von Max Horkheimer, soll Fragestellungen liefern und die Einzelwissenschaften dann in Kooperation das empirische Fundament, um diese Fragen einerseits empirisch zu erforschen und die Sozialphilosophie Material an die Hand zu geben, um die Theoriebildung weiterzuentwickeln. 1932 etabliert sich dann auch die Zeitschrift des Instituts, die Zeitschrift für Sozialforschung, was auch in den Jahren des Exils später das zentrale Debattenorgan der Mitglieder des Instituts bleibt. Der erste drängende Untersuchungsgegenstand, also die Frage, wo die Leute bewegt, ist, wie hoch ist die Widerstandsbereitschaft der deutschen Arbeiterschaft gegen den aufkommenden Faschismus? Also wir sind Anfang der 30er Jahre in Deutschland, eine sehr drängende Frage für die Demokratie, aber auch für die linke Bewegung. Es werden dann eine große empirische Untersuchung angestrengt, wo für Deutschland relativ neue Methoden angewendet werden, wie standardisierte Fragebögen, also alles, was heute in der Sozialforschung, in der Soziologie eigentlich gang und gäbe ist, war damals eben noch nicht so. Da hat man oft, saß man in der Bibliothek, hat dicke Bücher gewälzt und dann eine Theorie über eine gesellschaftliche Vorgänge verfasst. Und diese empirische Forschung wird jetzt erstmal, soll massenhaft eingesetzt werden, um eben diese Fragen beantworten zu können. Später werden die dann veröffentlicht als, was ich es aufschreiben will, Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches und Studien über Autorität und Familie. Es werden vor allem Arbeiter und Angestellte befragt. Sehr schlecht. Okay, ich kann auch versuchen, ein bisschen lauter zu reden. Also Arbeiter und Angestellten werden befragt über ihre parteipolitische Präferenz. Rauskommt, dass 26% der Befragten den Kommunisten zuzuordnen sind, 45% ordnen sich selbst den Sozialdemokraten zu, nur 3% den Nationalsozialisten. Der Rest verteilt sich auf konservative und liberale Parteien. Genau.
War das repräsentativ?
Also die Frage war, ob es repräsentativ war, die Studie. Das würde man aus heutiger Perspektive sagen, nein. Weil die vielen Fragebögen, die man rausgegeben hat, nun Teil, also der Rücklauf war relativ schleppend, die Auswertung war auch ein bisschen schwierig, weil man mit der Methode noch nicht so sehr vertraut war. Man kann sagen, es wird eine Tendenz angezeigt, aber repräsentativ im heutigen soziologischen Sinne war die Studie nichts. Genau, also man sieht eigentlich, Arbeiter und Angestellte neigen eher den linken Parteien zu, von dem, was sie wählen. Trotzdem, es wurden auch noch andere Sachen abgefragt, gibt es eine große Unterstützung für autoritäre Einstellungen. Zum Beispiel 68% der Befragten wollten Frauen am Herd sehen, 71% waren es bei den Sozialdemokraten, bei den Kommunisten immer noch 51%. Viele gaben an, also die Frage war, welche großen Persönlichkeiten bewundern sie? Haben viele angegeben, Bismarck zum Beispiel oder Napoleon, also so klassische Führer. Persönlichkeiten. 50% bejahten die Frage, ist der Mensch an seinem Schicksal selbst schuld? Also etwas, was die linke Parteien immer ändern, also zweifelt haben, dass der Mensch irgendwie sozusagen selber schuld an seiner Armut ist, sondern dass das irgendwie was Gesellschaftliches sei oder eine Frage von Herrschaft. Und auch nur ein Drittel der Befragten waren für eine Erziehung ohne Prügelstrafe. Die meisten haben die Prügelstrafe befürwortet. Was immerhin rauskam, was vielleicht aus heutiger Zeit interessant ist, dass 0% fast 0% haben so antisemitischen Aussagen zugestimmt. Als Ergebnis oder als vorläufiges Ergebnis im Institut kam dann raus, dass die Anhänger der Linksparteien eigentlich meist sehr traditionelle Wertevorstellungen und Lebenspraxen haben und nur 15% der Befragten wurden als konsequent radikaler Typ klassifiziert. Was bedeutet, dass die politische Überzeugung gleich ihrem Alltagsverhalten war. Also dass das, was zum Beispiel die Kommunistische Partei als Losung ausgegeben hat, die Gleichstellung von Frau und Mann, auch im Alltag gelebt wurde. Und gleichzeitig wurde angenommen, dass nur dieser konsequent radikale Typ, falls es eine Veränderung in den Machtverhältnissen gibt, falls zum Beispiel die Faschisten die Wahlen gewinnen, dass von denen konsequenter Widerstand zu erwarten wäre. Und aufgrund dieser vorläufigen Ergebnisse beschloss man dann im Institut, dass man schleunigst die Emigration vorzubereiten hätte und aus Deutschland abhauen soll, da eben kein nennenswerter Widerstand gegen eine mögliche faschistische Machtübernahme zu erwarten sei. Für die Mitglieder des Instituts stellten sich dabei einige für die kritische Theorie zentrale Fragen. Warum misslingt die proletarische Revolution, obwohl sie aufgrund der Analyse möglich wäre? Warum tendieren die gesellschaftliche Logik des Fortschritts in ihr Gegenteil, in den Faschismus? Welche Kräfte wirken in den Verhältnissen, dass die Menschen bereit sind, ihre eigenen Interessen zurückzustellen und sogar ihr Leben für die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung zu opfern, vor allem mit Rückblick auf den Ersten Weltkrieg? Inwiefern handelt es sich dabei um Kräfte, die hinter dem Rücken der Menschen ihre Wirkung entfalten und die sich zugleich auch als Unbewusstes manifestieren? Es wurde daraus gefolgert, dass eine grundlegende Revision des Marxismus anzustehen hat, dass das eine kommende Aufgabe der marxistischen Forschung sein muss. Genau. Das erstmal zu diesem historischen Rahmen, wo dann das, was als kritische Theorie bekannt wird, aufkommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man von kritischer Theorie spricht, was unterscheidet denn eigentlich eine normale Theorie oder eine traditionelle Theorie, wie das bei Marx Horkheimer immer genannt wird, von einer kritischen Theorie? Ich werde jetzt einfach ein bisschen aus dem Text Traditionelle und kritische Theorie, der 1937 publiziert wurde, Gedanken darin ausführen, wo Marx Horkheimer versucht, eben diese Frage zu beantworten. Warum brauchen wir eine kritische Theorie? Was macht eine kritische Theorie aus? Erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Theorie? Was ist überhaupt als wissenschaftliche Theorie zu verstehen? Horkheimer führt aus, dass es gewisse Basissätze geben muss, die nämlich möglichst evident und unbezweifelbar sein. Und eben aus diesen Basissätzen über ein beliebiges wissenschaftliches Fachgebiet, die werden so miteinander verbunden, dass andere Schlussfolgerungen aus ihnen abgeleitet werden können, was man dann als Deduktion bezeichnet. Und aus diesen Basissätzen baut man sich dann so ein System aus Klassifikationen, aus gewissen Regeln, aus Hierarchien und leitet die eben aus diesen Basissätzen ab. Und dieses logische Ordnungssystem, was man dann hat, werden die einzelnen Phänomene, die man empirisch wahrnimmt, darunter eingeordnet. Wichtig für eine wissenschaftliche Theorie ist dabei, dass sie widerspruchsfrei ist und möglichst einfach, also dass keine unnötigen Bestandteile zu ihr gehören. Und die Gültigkeit von den Sätzen, die man deduziert, also die man aus diesen Basissätzen ableitet, die beweist sich in der Übereinstimmung mit einer realen Beobachtung. Ganz klassisch wäre das wissenschaftliche Experiment. Man schaut, ob man das, was man geschlussfolgert hat im Kopf, ob das auch in der Realität zu beobachten sei. Und diese traditionellen Theorien, wie sie Horkheimer nennt, weisen dabei eine Tendenz zu einem mathematischen Zeichensystem auf. Vor allem in der Naturwissenschaft kann man das sehr gut beobachten, in der Physik. oder auch in der formalen Logik in der Philosophie. Und, so hacken wir weiter, auch die Geisteswissenschaften, die relativ jung sind, ahmen eben dieses Ideal der Naturwissenschaften nach, dieses Theoretische. Man hat eben auf der einen Seite das gedanklich formulierte Wissen, was dann als Theorie bezeichnet wird, und auf der anderen Seite einen unveränderlichen Sachverhalt, der eben unter die Theorie eingeordnet werden soll. Zitat von Horkheimer: Dieses Herstellen der Beziehungen zwischen der bloßen Wahrnehmung oder Konstatierung des Sachverhaltes und der begrifflichen Struktur unseres Wissens heißt seine theoretische Erklärung. Gleichzeitig bemerkt aber Horkheimer, dass ein Paradigmenwechsel, also dass ein Theoriemodell ein anderes Theoriemodell ablöst, dass das nicht rein innerwissenschaftlich erklärbar sei, sondern dass man sich immer die konkreten historischen Zusammenhänge anzuschauen hat. Galileo Galilei wäre zum Beispiel so ein ganz bekanntes Beispiel dafür. Oder auch, wenn man ein aktuelleres Beispiel haben möchte, in autoritären Systemen wie der Sowjetunion, wo die Genetik zum Beispiel abgelehnt wurde, weil gesagt wurde, das ist eine bourgeoise Wissenschaft und hat nichts mit unserer proletarischen Wissenschaft zu tun. Also dass sozusagen ein Wissensmodell anerkannt wird und ein anderes Wissensmodell nicht, hat viel mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch zu tun. Noch ein Zitat von Horkheimer: Ob und wie neue Definitionen zweckmäßig aufgestellt werden, hängt in Wahrheit nicht bloß von der Einfachheit und Folgerichtigkeit des theoretischen Systems ab, sondern unter anderem auch von Richtung und Zielen der Forschung, die aus ihr selbst weder zu erklären noch gar letztlich einsichtig zu machen sind. Er betont ganz arg, dass der Forscher und die Wissenschaftlerin immer Teil von Gesellschaft sind und eben nicht irgendwie außerhalb von Gesellschaft stehen. Sie sind Teil der fortwährenden Reproduktion des bestehenden Ganzen. Und die Aufgabe der Wissenschaft in dieser bestehenden Gesellschaft ist es eben, Tatsachen in eine begriffliche Ordnung zu bringen und so zu sortieren, dass andere sich dieses Wissens bedienen können, um es anzuwenden. Zum Beispiel in der Produktion. Also zum Beispiel ein Ingenieur, wenn er dann irgendwie eine Maschine erarbeitet, bedient sich der Grundlagenforschung, die zum Beispiel die Physik leistet. Ganz einsichtig eigentlich. Und da kann man betonen, dass die Hypothesengeneration der traditionellen Theorie in gewisser Weise in einem marxistischen Sinne als Produktionsinstrument aufzufassen sei. Erst aber die Genesis, also die Entstehung von bestimmten Sachverhalten und vor allem auch ihre praktische Verwendung völlig äußerlich. Also ob jetzt mit dem Wissen, was damit passiert, das hat der Wissenschaftler eigentlich gar nicht mehr in der Hand und er kann es auch nicht, er zieht es eigentlich auch nicht in seine Forschung mit ein. Und der Dualismus von auf der einen Seite das Denken, also die Theorie, und dem Sein, also dem Untersuchungsgegenstand, der wird in der Wissenschaft laut Horkheimer eben nicht reflektiert. Teilweise entsteht da auch so eine gewisse Hybris, zum Beispiel dann philosophische Systeme, die die Welt als reinen Akt des Denkens begreifen, sodass der Wissenschaftler aus dem Denken heraus die Welt generiert. Der gegenwärtige Mensch, eben auch der Wissenschaftler, mitsamt all seinen Sinnen, sagt Horkheimer, ist eben ein historisches Produkt, also er ist geboren über die Menschheitsgeschichte. Und eben auch wie seine Umgebung, also das, was wir heute vorfinden, wo wir denken, das ist Natur gegeben, ist auch ein historisches Produkt. Als Beispiel nehme ich hier immer gerne den Schwarzwald, was man denkt, okay, das ist Natur mit den schönen Tannenbäumen und so, das ist alles menschengemacht. Das war mal ein Laubmischwald, der wurde komplett abgeholzt und dann wurde aufgeforstet eben mit diesen Sorten, die man heute hat. Also das, was man als Natur begreift, ist ein historisches Produkt menschlicher Arbeit. Und deswegen auch immer veränderbar, was ganz wichtig ist für die kritische Theorie. Und die klassische sozialwissenschaftliche Theorie zu dieser Zeit fasst immer das Individuum als passiv, also es nimmt auf und die Gesellschaft, da passiert irgendwie was. Die Gesellschaft macht was, der Forscher beobachtet es, verarbeitet es dann in der Theorie. Die Gesellschaft erscheint eben wie in den Naturwissenschaften die Natur als tätiges Ding, was irgendwelche Untersuchungsgegenstände ausspuckt, um es mal salopp zu sagen. Und genau diese Idee, die die klassische sozialwissenschaftliche Theorie vertritt, meint Horkheimer, ist aber Ideologie. Ideologie nicht in dem Sinne, dass die sich was Böses ausgedacht haben, um damit Leute zu täuschen, sondern in einem marxistischen Sinne als notwendig falsches Bewusstsein über eine gegebene Realität. Zitat Horkheimer: Das Zusammenwirken der Menschen in der Gesellschaft ist die Existenzweise ihrer Vernunft. So wenden sie ihre Kräfte an und bestätigen ihr Wissen. Zugleich jedoch ist dieser Prozess mitsamt seinen Resultaten ihnen selbst entfremdet. Er scheint ihnen mit all seinen Verschwendungen von Arbeitskraft und Menschenleben, mit seinen Kriegszuständen und dem ganzen sinnlosen Elend als unabänderliche Naturgewalt, als übermenschliches Schicksal. Und dieser Dualismus von Aktivität, also die Gesellschaft macht irgendwas, und Passivität, der Wissenschaftler beobachtet und macht eine Theorie draus, der liegt aber in der Natur der Sache selbst, also in dem Untersuchungsgegenstand Gesellschaft. Die Funktionsweise moderner Gesellschaften selbst bringt ein falsches Bild von ihnen hervor. Und dieses falsche Bild will eben die kritische Theorie dann Vorhang sozusagen wegschieben. Also sie will Ideologiekritik sein. Und die Erkenntnis, also dieser Sachverhalt, dass die moderne Gesellschaft ein Bild von ihr produziert, was nicht ihrer wirklichen Funktionsweise entspricht, die muss eben, so Horkheimer, in die sozialwissenschaftliche Tätigkeit notwendig Eingang finden. Da auch die sozialwissenschaftliche Tätigkeit, also die Theorien, die Sozialwissenschaftler aufstellen, eben wieder Eingang in die gesellschaftliche Praxis finden. Also die Theorien werden wieder angewandt, um Politik zu machen oder Ähnliches, und verändern wieder diese Gesellschaft. Also der Wissenschaftler ist nicht nur rein passiv, beobachtend, sondern indem er eine Theorie aufstellt, auch immer eingreifend, auch aktiv. Und die kritische Theorie eben ist gegen all das, was die traditionelle Theorie ist, ein bewusster Widerspruch, so Horkheimer. Die kritische Theorie hat die gesamte Gesellschaft zum Gegenstand und sie zielt nicht auf Anwendbarkeit, wie die traditionelle Theorie, oder Verbesserung, sondern will die bestehende Weise der Existenz hinterfragen. Die kritische Theorie, Zitat, begreift den vom blinden Zusammenwirken der Einzeltätigkeiten bedingten Rahmen, das heißt die gegebene Arbeitsteilung und die Klassenunterschiede, als eine Funktion, die menschlichem Handeln entspringt, möglicherweise auch planmäßiger Entscheidung, vernünftiger Zielsetzung unterstehen kann. Sie erkennt eben die gesamte Wirtschaftsweise und die etablierte Kultur als Produkt menschlicher Arbeit. In dem Sinne identifiziert sie sich mit der Welt, wie sie da ist. Sie ist die Welt der Menschen. Die Menschen haben die Welt geschaffen. Sie ist ihre Welt. Gleichzeitig wird aber auch erkannt, dass die Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze vergleichbar mit Naturprozessen sind. Also sie liegen nicht vollständig in der Hand der handelnden Akteure. Zitat. Und warum das so ist, Zitat, weil sie auf Kampf und Unterdrückung beruhen und kein Zeugnis eines einheitlichen, selbstbewussten Willens sind. Es ist eben nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch die Welt eines autonomen sozialen Prozesses. Woher dieser Prozess kommt, werden wir später noch kurz anhand von Marx diskutieren. Die kritische Theorie ist dabei, und es unterscheidet sie auch von der traditionellen Theorie, widersprüchlich. Sie nimmt Kategorien wie zum Beispiel Arbeit oder Wert oder Produktivität und verteidigt sie gegen eine gewisse Verklärung. Also sie will erklären, was Arbeit in dieser Gesellschaft eigentlich ist und sagt, ist gegen so eine Verherrlichung von Arbeit als höheren Lebenssinn oder ähnliches. Gleichzeitig bedeutet aber die Darstellung dieser Kategorien, dieser gesellschaftlichen Kategorien, nicht, dass man sie einfach annimmt und sagt, sie sind gegeben und unabänderlich, sondern die Darstellung dieser gesellschaftlichen Kategorien will gleichzeitig ihre Verurteilung sein. Das heißt, indem man darstellt, was die Arbeit in dieser Gesellschaft eigentlich ist, erkennt man, dass sie vielleicht